Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Ist 200 die neue 100? In Brandenburg wollen zwei Landkreise trotz hoher Inzidenz keine strengeren Schutzmaßnahmen vornehmen. Und das, obwohl Bund und Länder auf ihrer letzten Krisensitzung anderes beschlossen hatten. Wir betrachten den Fall gleich. Endlich den Lappen in den Händen. Der Führerschein heißt für viele Freiheit und Unabhängigkeit vom Provinzbus. Doch wegen der Pandemie hatten die Fahrschulen lange geschlossen. Nun dürfen sie wieder öffnen und unser Reporter hat sich in Sachsen umgeschaut, wie das funktioniert. Und in Berlin sind heute aktuelle Zahlen zu antimuslimischem Rassismus vorgestellt worden. Wir sprechen gleich darüber. Wo beginnt antimuslimischer Rassismus? Bei einem schiefen Blick? Verbalen Anfeindungen oder erst, wenn es handgreiflich wird? Nach dem rechtsextremen Anschlag von Hanau hat Berlin als erstes Bundesland eine Expertenkommission zu antimuslimischem Rassismus eingeführt. Nach einer Bestandsaufnahme sollen bis zum Frühjahr 2022 konkrete Empfehlungen erarbeitet werden. Heute hat der Berliner Verein Insan für junge Muslime aktuelle Zahlen zu antimuslimischem Rassismus vorgelegt. Wie die aussehen und warum solche Zahlen überhaupt wichtig sind, dazu ein Beitrag von Luise Sammann.
Ein Park im Osten Berlins. Fatma, 28, hat sich für die Mittagspause auf eine Bank gesetzt. Die Blicke, die ihr zwei ältere Spaziergängerinnen zuwerfen, fallen ihr kaum auf. Fatma trägt Kopftuch, seit sie 13 ist.
Also man sieht Blicke, Menschen, die den Kopf schütteln und sagen, oder mir wurde auch mehrmals im Gesicht gespuckt und geschrien, Ausländer raus. Dann irgendwie scheiß Muslime und dann vielleicht noch was. In meinen 28 Jahren erlebe ich das eigentlich täglich.
Fatma, gebürtige Berlinerin, lächelt. Sie will kein Mitleid. Wenn sie von ihren Erlebnissen erzählt, dann um auf etwas aufmerksam zu machen, was für Menschen wie sie auch im angeblich so bunten Berlin zum Alltag gehört. Wie neulich, als ihr bei der Arbeit eine angeblich perfekt passende Fortbildung angekündigt wurde.
Und als ich dann die Mail geöffnet habe, war ich schockiert. Sie hat mir ein Seminar geschickt zu, wie man den radikalen Islam aufhalten kann, wie man aufpassen kann, nicht radikal zu werden. Und ich war so schockiert. Also nur weil ich ein Kopftuch trage, heißt das nicht, dass ich radikal bin.
Was Fatma erzählt, sind keine Einzelfälle, sondern Beispiele für ein wachsendes gesellschaftliches Problem, glaubt May Zeidani Youfani vom Netzwerk gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit Insan e.V. Die vom Berliner Senat geförderte Anlaufstelle dokumentiert seit 2016 Beleidigungen, Anfeindungen, Benachteiligungen und tätliche Angriffe auf Muslime und Menschen, die als solche wahrgenommen werden. Allein in den ersten 3 Jahren stieg die Zahl der bei Insan gemeldeten Fälle dabei von 115 auf 265. Für das zurückliegende Jahr 2020 präsentierte der Verein bei seiner heutigen Pressekonferenz 228 Fälle.
Wegen Corona dieses Jahr, die Zahlen sind nicht mehr, aber wir merken, dass die Meldungen auch heftiger an Qualität zunehmen. Also es sind aggressivere Anfeindungen, aggressivere Beleidigungen, tatsächlich physische Angriffe sind mehr. Und deswegen nehmen wir an, dass es auch im Dunkelziffer einen Anstieg gibt.
Wie repräsentativ die Zahlen von Insan e.V. und anderen tatsächlich sind, weiß niemand genau. Das liegt vor allem auch daran, dass Betroffene die Vorfälle, die sie erleben, nicht immer als antimuslimischen Rassismus melden oder auch nur selbst als solchen einstufen. Auch Said Haider, 35, kennt das Problem aus eigener Erfahrung.
Man ist sich halt nicht sicher, ist das, was mir passiert, eigentlich eine Diskriminierung? Oder laufe ich jetzt Gefahr, dass ich zu einer Beratungsstelle gehe und die sagen mir, yo, dein Anliegen ist keine Diskriminierung? Und das brennt dann nochmal doppelt. sich dafür Zeit zu nehmen, eine Beratungsstelle zu finden und dann dahin zu gehen und Bescheid zu bekommen, wie können die nicht weiterhelfen.
Auch Kopftuchträgerin Fatma erzählt, dass sie noch nie einen Vorfall gemeldet habe. Sie setze lieber auf Dialog und Verständnis, als darauf, in die Offensive zu gehen. Doch gemeldete, auswertbare Zahlen zu Rassismus und Diskriminierung sind wichtig. Wo sie nicht vorliegen, existiert für Politik und Gesellschaft zunächst auch kein Problem. Von Lösungsansätzen ganz zu schweigen. Said Haider hat deswegen den Chatbot Meta entwickelt. Ein niedrigschwelliges Online-Tool, über das Betroffene mit wenigen Klicks Vorfälle melden und Beratungsstellen abfragen können.
Meta stellt Fragen und je nach Antwort wird man dann eben durchgeführt. Und im Moment ist es so, dass Meta drei Kernbereiche abfragen kann. Und zwar zum einen kann Meta einem helfen, einen Vorfall zu melden. Meta kann fragen, möchtest du deine Rechte geprüft wissen? Und last but not least, möchtest du schauen, ob es in deiner Nähe eine Beratungsstelle gibt?
Vor einem Monat hat Said Haider, eigentlich studierter Jurist, seinen Chatbot zur Probe online gestellt. 400 Nutzer haben das Angebot seitdem getestet und gezeigt, wie groß der Bedarf, aber auch die Lücke in diesem Bereich ist. Denn von einem flächendeckenden Netz an Aufklärungs- und Beratungsstellen zu antimuslimischem Rassismus sei nicht nur Berlin noch weit entfernt. Sowohl die heute vorgelegten Zahlen des Vereins Insan als auch Said Haiders Chatbot sollen das in Zukunft ändern.
Also eine Meldung ist nicht so, wie man es sich in der Schule erhofft, dass man dann an den Lehrer verpetzt und der Mitkamerad oder die Mitkameradin dann irgendwie mit Mehrarbeit oder Tafelwischen bestraft wird. Das ist es im Moment noch nicht. Im Moment geht es tatsächlich darum, Sichtbarkeit zu schaffen. Ein Thema, was bisher so ungreifbar war, die Möglichkeit zu geben, den ganzen Eisberg, wenn man so möchte, abzutasten.
Meta, ein Chatbot, der helfen soll, auf antimuslimischen Rassismus aufmerksam zu machen. Aus Berlin berichtete Luisa Sammann. Wer in der Großstadt den Bus verpasst, wartet einfach ein paar Minuten, bis der nächste kommt oder steigt auf Straßenbahn oder S-Bahn um. Wer dagegen auf dem Ländle den Bus verpasst, kann gerne mal eine Stunde absitzen. Den Führerschein zu machen bedeutet dann auch einen Schritt Richtung Unabhängigkeit. Einfach so in den Nachbarort zur besten Freundin oder in die Stadt zum Einkaufen fahren. Doch wegen der Pandemie blieben auch die Fahrschulen lange geschlossen. Sie freuen sich jetzt wieder zu öffnen, natürlich nur mit Maske und Selbsttest. Doch nur weil sie wieder öffnen dürfen, sind nicht alle Probleme beseitigt. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz hat eine Fahrschule im Leipziger Umland besucht.
8000 Einwohner hat Naunhof. Rundherum Baggerseen, am Horizont bläst ein Braunkohlekraftwerk weiße Wolken in den Himmel. Sächsische Kleinstadt-Idylle, wenn man denn hinkommt.
Ich wohne nicht direkt hier in der Stadt, wo ich zur Schule gehe, sondern entfernt. Und da ist es natürlich schon gut, wenn man einen Führerschein hat. Und auch wir sind ein bisschen von Leipzig entfernt. Busse fahren stündlich oder noch seltener. Das heißt, ich bin oft auf das Fahrrad angewiesen oder dass mich tatsächlich jemand fahren muss.
Niklas Mortan ist 17. Nächstes Jahr macht er sein Abitur. Und den Führerschein wollte er schon in der Tasche haben.
Ich hatte einen Prüfungstermin für Ende Januar. Dann war wieder Lockdown, das heißt, die Fahrschulen haben zugemacht. Ich konnte keine praktischen Fahrstunden mehr nehmen und dann hat sich natürlich alles nach hinten verschoben.
Janina Schindler will im Herbst ihre Ausbildung anfangen. Mit dem Auto wäre der Weg zur Arbeit bequemer. Doch noch steckt die 16-Jährige im Theoriekurs fest.
Ich kann noch momentan meine Theorieprüfung auch noch nicht machen, weil der Erste-Hilfe-Kurs, den ich noch machen muss, jetzt auch immer weiter noch verschoben wird. Ja, deswegen muss ich sowieso noch warten.
Naunhof hat sogar einen Bahnhof. Doch weil die Züge so selten fahren, machen die meisten hier, sobald es geht, den Führerschein. Erst für den Motorroller, mit 17 dann für das begleitete Autofahren.
Um erwachsen zu werden, um sich loszulösen von seinem Elternhaus, um einen Job anzugehen, um ein Studium zu beginnen. Dafür ist es wichtig, mobil zu sein. Und das geht hier auf dem Dorf leider nur mit Führerschein.
Mike Herrmann weiß, wovon er spricht. Er ist hier aufgewachsen. Inzwischen ist er 39 und leitet eine eigene Fahrschule mitten im Ort. 2,5 Monate musste er wegen des Lockdowns schließen. Seit Anfang März dürfen auch in Sachsen wieder Fahrstunden stattfinden. Mit Maske und Schnelltest für Fahrlehrer und FahrschülerInnen. Ein Testzentrum gebe es zwar im Ort, doch das reiche kaum aus, sagt Fahrschüler Niklas. Und weil die Tests auch in den Ablauf der Fahrschule erst eingetaktet werden müssen, kann Mike Herrmann momentan nur halb so viele Fahrstunden anbieten wie sonst üblich. Dabei ist die Nachfrage riesig. Alle, die im Winter ihre Prüfung gehabt hätten, warten noch. Dazu kommen die, die jetzt erst anfangen wollen. 4 bis 5 Wochen Wartezeit sind es hier. Andere Fahrschulen sind schon für Monate ausgebucht. Da klopft ein Mann an die Tür der Fahrschule.
Achso, ich möchte wechseln.
Ja.
Ich kann momentan von anderen Fahrschulen keine Fahrschüler annehmen. Tut mir leid.
Okay, tschüss. Ja.
Jeden Tag rufen ihn 30, 40 Leute an, sagt Herrmann. Schweren Herzens hat er für den Rest des Jahres die Motorradausbildung abgesagt.
Auch wenn es meine Passion ist, mein Hobby ist, diese Motorradausbildung das ganze Jahr über durchzuziehen, ist jetzt einfach so ein Punkt, wo es uns wichtiger ist, die 15-, 16-Jährigen, 17-Jährigen auszubilden mit den Mopeds oder eben die Pkw.
Auch ohne Corona gäbe es hier auf dem Land zu wenige Fahrschulen.
Jetzt haben wir ja wirklich 300, 320 Anmeldungen für alle Klassen. Also das ist schon eine Zahl, wo man sagt, da hat man ordentlich zu tun.
Weil einige sind ja auch dabei, die brauchen das berufsbedingt. Aber jetzt sind es halt wirklich viele, jetzt stehen sie Schlange.
Fahrlehrerin Jessica Kirchhoff ist eine der 7 Angestellten der Fahrschule. Für sie hieß der Lockdown Kurzarbeit.
Es war finanziell auch ein Einschnitt, natürlich. Da fehlt natürlich auch vorne und hinten dann das Geld. Ja, man ist halt zu Hause, man kann halt nichts tun. Und man weiß halt eigentlich, die Schüler warten alle und die wollen fahren. Und man darf nicht. War nicht schön, sagen wir es mal so.
Wirtschaftlich waren die vergangenen Monate für das kleine Unternehmen eine schwere Belastung. 50.000 Euro Darlehen müsse er nun zurückzahlen, erzählt Herrmann. Dass Kontaktbeschränkungen nötig sind, versteht er. Doch die Auswirkungen seien manchmal unsinnig. Für den Theorieunterricht zum Beispiel. Während des Lockdowns war der auch per Video erlaubt. Seit der Öffnung darf wieder ausschließlich Präsenzunterricht stattfinden. Doch im Schulungsraum darf wegen der Abstandsregeln jetzt nur jeder zweite Platz belegt sein.
Das heißt, ich muss dann in der Woche noch mal 2-mal oder 3-mal so viel Unterricht geben, um im Endeffekt der Nachfrage auch gerecht zu werden und könnte das mit einer Online-Schulung eigentlich sauber abarbeiten. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht begreifen.
Immerhin für Fahrschüler Niklas ist die Zwangspause vorbei. Sein neuer Prüfungstermin wahrscheinlich im April.
Es funktioniert noch gut, also ich bin nicht so schlimm eingerostet, wie ich gedacht hätte.
Lange Wartelisten und viel Bürokratie begleiten die Wiedereröffnung der Fahrschulen in Sachsen. Aus Nauenhof berichtete Alexander Moritz. Das ist ein Plan, den wir haben, der auf eine DIN A4-Seite passt und wo jeder 1:1 nachvollziehen kann, wo stehen wir jetzt und worauf kann ich mich einrichten. So Michael Müller, Berlins regierender Bürgermeister und gleichzeitig Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz aus der SPD nach dem letzten Bund-Länder-Treffen Anfang März. Ob er das heute auch so sagen würde, ist unklar, denn ausgerechnet Berlins Nachbarbundesland Brandenburg geht in der Pandemie einen ganz eigenen Weg, denn obwohl in 2 Landkreisen die Inzidenz deutlich über 100 liegt, greift die Landesregierung nicht ein. Eine sogenannte Corona-Notbremse könne man erst bei einem Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche ziehen. Also alles doch nicht 1:1 nachvollziehbar und einheitlich wie erhofft. Über Brandenburgs Sonderweg berichtet Dieter Nürnberger.
Heute Morgen veröffentlichte das Brandenburger Sozial- und Gesundheitsministerium die neuesten Corona-Zahlen. Die 18 Landkreise oder kreisfreien Städte sind hier detailgenau aufgelistet. Und eines fällt sofort auf. Zwei Landkreise im Süden des Landes haben eine deutlich höhere 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner als die anderen. 166 im Elbe-Elster-Kreis und 148 in Oberspreewald-Lausitz. Vergleichsweise hohe Werte, denn die meisten anderen Landkreise in Brandenburg liegen unter 100. Zeit zum Handeln also. Eigentlich, denn beide Landräte der betroffenen Kreise haben bereits Ende vergangener Woche mitgeteilt, dass sie vorerst keine strengeren Regeln festlegen wollen. Im Bund-Länder-Beschluss vom 3. März ist eine sogenannte Corona-Notbremse formuliert. Steigen die Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche auf 100 oder darüber, müsste gehandelt werden. In der 7. Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg wird jedoch eine 7-Tage-Inzidenz von 200 genannt. Erst wenn dieser Wert für mindestens 3 Tage überschritten werde, würden wieder schärfere Corona-Maßnahmen vom Land auf regionaler Ebene angeordnet. Geht Brandenburg also eigene Wege? Nein, sagt Eva Jobs, stellvertretende Regierungssprecherin. Sie unterscheidet zwischen Maßnahmen auf Kreis- und auf Landesebene.
Brandenburg verfolgt einen zweistufigen Weg und beachtet selbstverständlich dabei die 100er-Inzidenzgrenze. Wenn die landesweite Inzidenz beharrlich in Richtung dieser 100 steigt, wird das Kabinett sich zusammensetzen und die konkreten weiteren Einschränkungen beschließen, die dann nötig werden. Alles andere ist falsch. Wir finden die 100er-Grenze, genau wie es in der MPK festgelegt wurde, für uns auch als bindend.
Deswegen haben die Landkreise bis zu einer Inzidenz von 200 einen gewissen Spielraum. Sie seien aufgefordert, vor Ort entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, beispielsweise das Testangebot zu verstärken. Mehr aber auch nicht. Und so kündigte Christian Heinrich Jaschinski, CDU-Landrat im Elbe-Elster-Kreis, in den Medien bereits an, dass er trotz vergleichsweise hoher Inzidenz nicht über weitere Einschränkungen, etwa für Geschäfte oder Schulen, nachdenke. Ähnlich sein Kollege aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Eine Interviewanfrage des Deutschlandfunks konnten sie aus zeitlichen Gründen nicht realisieren. Konkret heißt das, die landesweite Corona-Notbremse liegt in Brandenburg bei einer Inzidenz von 200. Vorher könne das Land die Landkreise nicht zu strengeren Maßnahmen zwingen. Regierungssprecherin Eva Jobs.
Wird diese 200er-Inzidenzgrenze an 3 aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, dann müssen auf dieser Kreisebene oder in der kreisfreien Stadt die Lockerungen zurückgenommen werden, die seit dem 8. März gelten.
Dass Brandenburg aus dem Konsens der Bund-Länder-Beschlüsse ausschert, sorgt für Irritation. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, sieht darin ein Problem. Zitat:
Wenn man bei einem so grundlegenden Thema nicht beieinander bleibt, ist das aber schwierig. Es gibt gute Gründe dafür, dass wir uns an der 100 orientieren.
Angesichts der vielen Pendler sei die lockere Brandenburger Regelung auch für Berlin ein Problem, ergänzt Michael Müller. Auch in den sozialen Medien wird inzwischen über den Brandenburger Sonderweg gestritten. Heute Nachmittag wird eine Schaltkonferenz zwischen der Landesregierung und den Landkreisen stattfinden, um das weitere Vorgehen in Brandenburg zu besprechen.
Über Brandenburgs Sonderweg und eine Hintertür über die Corona-Verordnung des Landes berichtete Dieter Nürnberger. Während in Brandenburg das Land nicht eingreift, hat in NRW FDP-Schulministerin Yvonne Gebauer den Wechselunterricht durchgesetzt, trotz hoher Inzidenzen über 100 und trotz Kritik aus den Landkreisen. Zum Schulboykott rufen nun Eltern in NRW auf. Worum es da genau geht, hören Sie gleich in der Sendung Campus und Karriere nach den Nachrichten mit meinen Kollegen Mathis Jungblut. Und damit endet Deutschland heute. Ich bin Antran und bedanke mich fürs Zuhören. Haben Sie noch einen schönen Tag.